Wenn mir jemand erzählt, er würde gerne Heimatfilme anschauen, dann denke ich in der Regel an sowas.
Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür.
Der gute alte Peter Alexander im weißen Rössel. Aber heute klingt Heimatfilm etwas anders, nämlich so.
Und jetzt legt er los, Gott sei Dank. Wer ist riesig, 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 Nummer 30, die Nummer 30 ist der Basis, der Zirkforo, ja, mit einem Sprint, man nennt ihn den Usain Bolt der Ochsenzähne.
Die Stimme haben Sie vielleicht erkannt, das ist die Monika Gruber und die Szene stammt aus dem Film Bayern sagenhaft, der diese Woche in die Kinos kommt. Und der Mann, der sich diesen Film ausgedacht hat, heißt Josef Vilsmaier und der ist heute bei mir zu Gast. Mit ihm rede ich über den Film, über die Dreharbeiten in ganz Bayern und natürlich über sein bewegtes Leben. Seien Sie gespannt. Bayern sagenhaft heißt der neue Film von Josef Vilsmaier und ich freue mich sagenhaft, dass er heute hier bei mir ist. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Man sagt über Sie, Sie hätten den Heimatfilm neu erfunden. Würden Sie Bayern sagenhaft wirklich als Heimatfilm bezeichnen?
Ja, den Heimatfilm erfunden.
Neu erfunden.
Das hat er mir damals gesagt, das fand ich ganz toll. Das war bei Herbstmilch. Mhm. Weil das war also die Heimatfilme haben wir alle ein bisschen, gut, weil jeder weiß, was ich damit meine. Aber da muss ich ja sagen, die wahnsinnig erfolgreichen Filme nach dem Krieg, die manchmal 10 Millionen Besucher hatten, da war natürlich ein Aufbruch. Da wollte man nicht Alien sehen. Also beim neuen Heimatfilm weiß man ja, okay, wie die Leute früher, wie die reagiert haben, was die machen mussten und kein schönes Leben gehabt haben. Und das wollte man nach dem Krieg. Ich habe da oft nachgedacht, wollte man das nicht sehen. Ich verstehe das auch. Alter, wenn du jetzt mit unserem Film wie Herbstmilch gekommen wärst, wo die Schwiegermutter die Schwiegertochter aus dem Haus gejagt hat und so, das wollte man damals nicht sehen.
Das hatten die Leute eigentlich
daheim. Es war eine andere Zeit. Und ich bin da ganz stolz eigentlich von Herbstmilch, weil Herbstmilch, ich glaube, der ist in 50 Jahren auch noch in den Munden von den Leuten, weil er halt einmal sozusagen fast der erste ehrliche Heimatfilm war. Mhm. Also wie es wirklich war.
Nicht lieblich, genau.
Sondern hart bis zum Gehtimmer, was die Leute da leisten mussten und so.
Und ja. Bayern sagenhaft jetzt?
Und jetzt ein Bayern sagenhaft, das ist ganz klar.
Ganz anders.
Nein, das ist ein ganz klarer, das ist ein Heimatfilm. Richtig, da überlegt man sich ja, der erste war sehr erfolgreich, das war Bavaria Traumland Bayern vor 8 oder 9 Jahren. Und da hat man halt das alles von oben gehabt, aus dem Hubschrauber. Und deswegen haben wir das umgekehrt. Also es ist ein völlig anderer Film als damals. Jetzt haben wir die Menschen in den Vordergrund gerückt. Ein kurioser Reigen beginnt 1. Januar und endet 31. Dezember. Mhm. Und alles, was in den Monaten vorkommt, also im Februar ist die Starkbierzeit, da ist die Fastenzeit, im Januar ist der Zirkus Krone, da ist das Neujahrskonzert im Herkulessaal, dann kommt die Napoleon-Ausstellung, dann kommt das Ochsenrennen, dann kommt die Wallfahrt im Steinernen Meer. Also immer, was im Monat passiert ist, haben wir gemacht. Aber da kommen wir natürlich, wir haben ja 25 Stunden Film. Und dann, ja, da muss man sie trennen. Man muss sie praktisch trennen. Von 23,5 Stunden muss man sie trennen.
Wie tut das?
Ja, früher hat man das sehr weh getan. Mir tut es auch ein bisschen weh, wenn ich sage, okay, oh, das ist wirklich, das ist gelungen, das ist super. Aber es passt in die Form nicht rein. Weil wir besprechen ja den Film auch, die Monika und ich. Und dann sagt man, ja, da gibt es jetzt keinen Übergang mehr, wir kommen nicht weiter zum nächsten und so. Mhm. Und da muss man sich einfach verabschieden. Und ich weiß, in Bayern gibt es auch nicht so schöne Sachen. Das weiß ja jeder. Aber das ist überall auf der Welt, das ist nicht nur in Bayern. Das müssen dann andere machen. Oder ich müsste ein Doku machen, was in Bayern alles falsch ist oder was. Aber das wollte ich nicht.
Und sagenhaft ist ja wirklich auch der Titel, der sagt,
zweideutig.
Positiv belegt.
Genau, es ist zweideutig. Der Hannes Burger, der die Texte geschrieben hat, das war am Anfang Sagen. Wir machen jetzt ein Sagen, gell? Dann habe ich gesagt, Hannes, was hast du jetzt für Sage? Ja, da gibt es im Bayerischen Wald eine Höhle. Also gut, dann gehen wir in die Höhle und zeigen Lehmwände, sonst nichts mehr, da ist ja nichts drin. Mhm. Und dann erzählen wir eine Geschichte. Habe ich gesagt, da geht da keiner ins Kino, da laufen sie uns davon. Also, und ich habe das sagenhaft immer so empfunden, weil ich sage, wenn mir was gefällt oder außergewöhnlich gefällt, sage ich, okay, Das ist sagenhaft. Aber wir sind dann ganz gut zurechtgekommen, weil es sind ja viele Sachen, die wir im Film haben, wie der Furt, der Drachenstich und so, das sind ja auch Sagen.
Ja. Also, konnte man dann ganz gut ja, an den Terminen
oder,
dann
oder
festmachen.
Oder Kaltenberger Ritterspiele oder was. Das kommt ja irgendwo her. Ja. Das sind auch Sagen, also darum ist das okay. Hat man die beiden Sagen und das Sagenhafte hat man verbunden. Bayern sagenhaft.
Ein neuer Heimatfilm also von Josef Vilsmaier ab dieser Woche im Kino. Wir reden gleich weiter über Bayern sagenhaft und natürlich über die Dreharbeiten. Bei mir zu Gast ist der Kameramann, Regisseur und Produzent Josef Vilsmaier. Mit im Gepäck hat er seinen neuesten Film Bayern sagenhaft. Ein bisschen was darüber hat er uns eben schon verraten. Es werden die schönsten Seiten Bayerns im Jahresverlauf gezeigt. Und die Monika, von der Sie immer reden, das ist die Monika Gruber, die wird ins All geschossen
ja.
am Anfang des Films, weil sie zu frech war und sie möchte wieder heim in ihre bayerische Heimat. Und das darf sie für ein Jahr.
Ja, genau. Es hat ja bei dem Film hat's ja kein Drehbuch gegeben. Aber ich habe ja 4 Jahre Zeit gehabt und konnte mir das alles in meinem Hirn, mir ist dann auf einmal das wieder eingefallen, dann ist mir das wieder eingefallen. Und weil wir so wenig, wir waren nur bloß 4 Leute, also ich und noch 3, und da ging das ja auch. Und wir haben einen Riesenspaß gehabt. Und dann ist mir eingefallen, einmal in der Nacht, wie könnte man den Film beginnen? Also okay, der Film beginnt eigentlich mit den Böllerschützen im Berchtesgaden, am Lockberg oben. Also wo 100 Schützen in Trachten sind, die das neue Jahr anschießen. Ja, und dann ist mir das eingefallen, aber ich sagte, wir könnten eigentlich im Weltraum anfangen. Das passt ja gar nicht zum Film.
Ja, so groß ist Bayern dann doch nicht.
Ja, Bayern ist schon groß.
Ja.
Aber dann habe ich gesagt, wie könnte man das darstellen? Ja, wir kommen jetzt da. Dann habe ich bei der NASA habe ich mir Material gekauft, so dass man das danach computermäßig so machen kann, wie die in Original sind. Ja, und da beginnen wir ja mit der Weltkugel. Und die Weltkugel ist schwarz, weil die Sonne dahinter aufgeht. Dann geht die Sonne langsam auf. Dann wird die Weltkugel vorne, kriegt der Licht. Ja? Mhm. Und dann sieht man die Raumstation und die Monika Gruber im Raumanzug, außen schwebend, macht ihr ein Ding auf und dann sieht sie auf einmal, dann haben wir in die Weltkugel auf eine Seite haben wir die 7 Bezirke von Bayern reingemacht. Also die machen 2/3 der Welt aus. Bayern.
Okay, doch größer.
und dann sagt sie halt wieder, was sie vorher gesagt hat, ich möchte wieder heim, ich gefällt es da herum nicht mehr, sie möchte wieder ihre bayerische Heimat und so. Und dann hat sie ja mit der Bodenstation gesprochen. Und die Bodenstation, die haben wir mir gemacht im Augustiner Bierkeller in der Arnulfstraße mit leerer Bierkeller. Schaut gewaltig aus. Da sitzen 3 Leute mit Laptop und alles, was die so dabei haben und Telefonrode, wo sie mit der Monika da sprechen. Und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir so den Anfang. Da meint ja jeder, es ist ein falscher Film. Und dann stehen die 3 auf, das sind skurrile Typen gewesen. Die habe ich gefunden auf dem Oktoberfest. Also mit Federhut, ungefähr 1,85 Meter groß
und so.
Die sind die im Vorspann, genau.
Ja, okay.
Oder beim Trailer.
Aha,
und
genau.
Dann habe ich gesagt, jetzt geht's so auf die Kamera zu und sagst zu dritt, sagst nicht, dass ihr meint, ihr seid im falschen Film zum Publikum, sozusagen.
Ich hab gerätselt, wer die 3 sind.
Sondern Bayern sagenhaft. Und dann beginnen die Gebirgsschützen. Ja, das ist mir eingefallen, während des Drehens, da haben wir schon ein Jahr gedreht, aber da fällt ja immer wieder was ein. Da musst du dir halt nicht selber glauben. Da kannst du jetzt 1000 Meinungen. Sagt ein bisschen zu lang. Ja, ich weiß nicht, ob ich das brauche und so. Da musst du selber durch. Da musst du sagen, das mache ich jetzt so. Mir hat ja niemand reingeredet, also konnte das auch machen.
Sie haben ja auch schon.
War das alles gut.
2-3 Jahre Erfahrung in der Branche. Josef Vilsmaier ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Bayern sagenhaft heißt der neue Film meines heutigen Gastes Josef Vilsmaier. 4 Jahre haben Sie dran gedreht?
Ja.
Waren da so Puzzlestücke in Ihrem Kopf, wie Sie es ungefähr haben möchten? Oder?
Nein, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man so nachdenkt. Ich sage jetzt, ich habe den 1. Januar und habe dann den 31. Dezember. Hm. Und habe da also noch 10 Monate dazwischen noch.
Also dieses Konzept, ich mache jetzt irgendwie ein Jahr, das war schon klar.
Ja. Hm,
okay.
Und dann 4 Jahre gedreht. Wie gesagt, ich war im Steinernen Meer bei der Wallfahrt. Die Wallfahrt ist ungefähr 12 Stunden oder was. Über Steinernen Meer nach St. Bartholomä.
Mhm.
Und das konnte ihn eigentlich noch nicht machen, genau, weil es so geregnet hat. Da hat man im Hubschrauber gestanden auf der Wiesn. Wir konnten nichts machen. Also das heißt, ich muss es dann nächstes Jahr machen. Mhm. Also um den ganzen Film so zu machen, muss ich einfach warten, geht's oder geht's nicht. Und manches ist nicht gegangen. Das ist ja nicht ein zweites Mal im Jahr, sondern da musste ich dann wieder warten aufs nächste Jahr, um das hinzukriegen.
Weil die würden halt niemals irgendwie so eine Wallfahrt nochmal nachstellen, nein, nur weil da der vom Film kommt.
Nein, ich bin. Ja, also genau. Nicht auf dem Berg. Nein, die gehen da in der Früh, glaube ich, um zwei über das Riemannhaus da hoch und kommen dann irgendwann am Abend in Bartholomä fix und fertig an. Aber natürlich eine göttliche Landschaft. Ja. Also steinerne Meer. Und wir sind da mit dem Hubschrauber, haben wir die Massen aufgenommen, also die sich durchschlängeln wie Ameisen, wie in den Steinen, gell, in den Bergen. Und das ist natürlich schon faszinierend, wenn man sowas sieht. Da geht einem das Herz auf. Gell.
Jetzt haben Sie da ständig mit Menschen zu tun gehabt, die Brauchtum pflegen. Und die sind ja auch immer sehr stolz auf das, was sie tun. Und auch zu Recht, wie ich finde. Wie war das denn bei den Dreharbeiten? Wie sind die dann mit Ihnen klargekommen? Weil ich denke mir, irgendwann mussten es vielleicht doch mal eine Szene zweimal machen oder sowas.
Ja, also ich glaube jetzt, dass wir beide auch klarkommen, oder?
Ja.
Jetzt einfach. Und das war so, ob das jetzt der Franz Stangassinger, der Lederhosenmacher, gibt noch Meindl, dann den in Berchtesgaden, und da gibt es noch einen, gibt es ja fast keine mehr.
Ehrlich?
Nein,
okay.
Die ganzen Lederhosen, ich habe jemanden dabei gehabt, den seine Lederhosen war zu eng, weil er ein bisschen dicker geworden ist. So, da habe ich gesagt, nimm's mit, ich fahre nach Berchtesgaden, fahre mit, eigentlich ganz ansehnliche Lederhosen, und dann sagt der Franz, was hat denn die gekostet? Dann sagt er 500 Euro, gell? Dann sagt er, weißt du, was die wert ist? Die ist 40 Euro wert. Die ist in Pakistan gemacht worden. Also, der sieht das natürlich sofort. Und das ist natürlich toll, weil die wollen ja ihr Handwerk auch zeigen. Also, der Umgang mit den Menschen, das ist wie wenn ich den schon 10 Jahre kenne. Obwohl ich jetzt das erste Mal bei ihm bin.
Also weil man es auch so mit Stolz präsentieren kann.
Ja.
Weil sich mal jemand dafür interessiert.
Der weiß, was wir machen. Das muss er nicht nur einmal machen oder zweimal. Das muss er 10-mal machen. Wenn er da nicht, und wenn die Kamera so steht und er fädelt gerade seine Lederhosen, wo er die Stickereien macht, dann muss man von der Seite was sehen und von der Seite was sehen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Die machen das. Die arbeiten da so mit. Ja, wir haben so viele Leute, auch Handwerk gehabt und so. Es war grandios, es war grandios. Da gibt es nicht jetzt, wann seid ihr fertig oder wie lange dauert das noch und so. Nein, da ist man einfach eine Einheit.
Das sind jetzt die Sachen, die Sie drinnen gemacht haben, wenn Sie Leute präsentiert haben. Aber es gab ja auch so Sachen wie die von Leichnamsposition auf dem Staffelsee. Die ist ja dann einfach mal.
Ja,
die kann man da irgendwas wiederholen oder wie machen Sie das?
Ist nicht eher bloß einmal im Jahr.
Ja, genau. Also, und es ist traumhaftes Wetter, habe ich gesehen. So, das müssen Sie auch abwarten.
Genau, so ist es. Und wenn das nicht so wäre, das war vorher die Frage, dann musste man wieder ein Jahr warten.
Mhm.
Weil ich kann ja nicht einfach da mit Regen oder was, das schaut das aus wie, und so schaut das mit ihren Trachten, wenn die Schiffe da auf dem See sind. Das war sowas von toll. Da muss man nicht einmal christlich sein.
Das ist einfach schön.
Das ist einfach schön. Und wenn die Frauen und die Männer, die Jungen, die Kinder, die alten Damen ihre Trachten haben und am See so dahingleiten und mit dem Riesenschiff, wo der Pfarrer drauf ist und so, und mit Monstranz und alles und so, da sagt man einfach, okay, das gehört zu uns.
Wie machen Sie das dann?
Ja, da
Sie wissen vorher, wo die langfahren und wissen, wo sie es drehen? Oder?
Nein, das weiß man nicht.
Machen Sie da was spontan?
Nein, das weiß man nicht, wo die langfahren.
Ach so?
Da sind okay. So viele Schiffe drauf. Und die machen ja nicht was für uns jetzt. Ich kann ja nicht da genau, 5000 Leute da sagen, ihr macht das und macht das, da brauche ich eine Mannschaft von 100 Mann, der jedem was sagt, mit Walkie-Talkie oder mit der Flüstertüte reinschreit, das Schiff ein bisschen weiter nach links und das weiter nach rechts. Das geht ja gar nicht. Also, wir haben ein Schiff gehabt und da haben wir uns so bewegt halt, wo die schönsten Bilder, wie man die am besten erwischt, wo im Vordergrund die Kähne fahren, im Hintergrund das Große, also das ist dann, ja, das muss man spontan entscheiden, was da passiert, um die besten Blicke zu kriegen. Da war einer, das war herrlich, der war von der Organisation ein älterer Herr, ein richtiger Bayer, ich schätze mal, der war so 75 oder was. Und der sitzt so auf dem Holzbrettel, schaut da raus, wie die Kähne alle fahren. Und der muss das ja alles ein bisschen organisiert haben. Dann sagt er zu sich selber, nicht zu einem anderen, sagt er, mei, jetzt wär's schön, wenn's schneien tat. Also, wenn's schneien würde. Habe ich gefragt, was heißt jetzt das? Dann hat er gesagt, dann hätte ich nicht so viel Arbeit. Also, Frau Leitner, wo Sie Sonnen schneiden, gibt es eigentlich nicht so.
Wird wahrscheinlich als Wunder gerechnet und eine neue Prozession nach sich ziehen.
Ja, genau.
Wenn man einen Film über bayerisches Brauchtum macht, dann kommt man um die Kirche nicht herum. Bei mir zu Gast ist Josef Filzmeier und wir reden über seinen neuen Film Bayern sagenhaft. Ich habe jetzt im Internet ein paar Fotos gesehen aus dem Film, habe mich mal so ein bisschen durchgeklickt. Da gab es ein Nikolaustreffen, wo war das? Ja, da, 10 mindestens?
Nein, das waren über 30.
Okay.
Über 30. Das habe ich erfahren, 3 oder 2 Tage vorher, dass sowas, ich habe nicht gewusst, dass das gibt, gell? Und dann habe ich sofort die Mannschaft zusammengetrommelt, haben wir gesagt, auf nach Altötting. Und da haben wir die dann alle erwischt. Und das war Wahnsinn. Und die Monika Gruber dazwischen. Die habe ich dann auch noch schnell irgendwo rausgeholt und gesagt, Monika, du musst mitfahren. Und dann ist sie zwischen den Nikoläusen ist sie dann mitgegangen. Das war, an der Kapelle war das.
Und die holen sich da tatsächlich den Segen ab, oder?
Ja, die sind erst in der Kapelle, da wird erst gebetet und so. Aha. Und dann gehen sie rüber und dann ist es mehr oder weniger, da sind viele Kinder. Und Altötting ist ja auch von Touristen ja gut gesegnet. Und dann ist der Platz da voll und alle klatschen und so. Und die Nikoläuse, da war, glaube ich, auch der Kardinal dabei, also der echte. Und die sind auch lustig und lachen und so. Also es ist nicht jetzt eine todernste Sache. Mhm. Das haben sie vorher in der Kapelle gemacht. Und wenn sie heraus sind, sind die lustig und die Leute jubeln und die Kinder schreien. Und ganz super. Und das habe ich wirklich 2 oder 3 Tage vorher erst erfahren, dass das überhaupt gibt.
Kirchen sind eine ganze Reihe zu sehen. Fronleichnamsprozession haben wir schon gerade gesagt.
Ja, Kirchen sind zu sehen die Altersbacher Kirche, das Kloster Metten, Benediktinerkloster, schönste Bibliothek der Welt. Da schwärme ich ja jeden Tag davon. Gell? Das lasst mich gar nicht mehr los, dass sowas gibt. Und dann die Bücher, der Inhalt. Also wenn man das Buch anrührt, das sind dann 600-700 Jahre, hat man da in der Hand und so. Also fantastisch.
Auf jeden Fall eine ganze Reihe Anknüpfungspunkte an die Kirche.
Ja, Kirche gehört ja zu Bayern. Also ich sage immer, Bayern christlich geprägt. Also solange ich lebe, und jetzt lebe ich schon 78 Jahre, ist er christlich geprägt. Und das war natürlich in meiner Zeit als Kind noch viel stärker. Mhm. Jetzt ist das alles ein bisschen, ja gut, die Kirchen sind nicht mehr ganz so voll. Aber in Altötting, wo ich ja gedreht habe, ja, da sieht man die Riesenkirche, genau. in Altötting, wo
kann man
zum 14. August Maria Himmelfahrt ist ja die große Messe, wo mit Fahnen und alles und so. Ja, wir haben schon ein paar. Und dann der Umzug, der Nachtumzug in Altötting mit Fackeln und so. Dann haben wir innen die Marienkapelle, wo die Wittelsbacher Herzen liegen und so. Und die Kapelle mit der Madonna, mit Maria, wenn man da das erste Mal reingeht, es ist einfach der Prunk, das Schöne. Das ist wirklich eine große Bereicherung, große Überraschung.
War Ihnen das dann auch wichtig? Ist Ihnen der Glaube auch wichtig? Also haben Sie, wenn Sie an solche Orte kommen, dann auch Lust, da zu beten? Oder ist es einfach so ein erhabenes Gefühl? Oder wie wirken diese Orte auf Sie?
Kann ich beantworten, ganz leicht. Und zwar die Kapelle in Altötting, weil ich bin ja da oft gewesen. Wir haben die Kirchen, wir haben den Christkindlmarkt gedreht, wir haben die Glocken, am Glockenturm haben wir oben und so. Und ich suche mir das immer aus, dass ich dann ganz alleine drin bin. Das ist für mich so, das habe ich nie gehabt in meinem Leben, das habe ich vielleicht seit 30 Jahren oder was. Ich gehe nicht zu einem Gottesdienst, sondern ich gehe alleine in die Kirche und mache selber meinen Gottesdienst. Mhm. Also da brauche ich nicht, dass mir jemand was erzählt oder was. Da bin ich mit meinen Gedanken bei mir und das finde ich ganz toll. Da mache ich den ganzen Ständer voller Kerzen und da fühle ich mich sauwohl. Und das ist dann schön und da denke ich, oder was war, ich gehe da nicht nur rein, wenn es mir schlecht geht. Weil so schlecht ist mir eigentlich nie gegangen, dass ich jetzt da um Fürbitte, dass ich sage jetzt, dass ich Hilfe brauche. Sondern ich gehe da rein, auch ganz normal, aber alleine.
Mhm. Das ist was schon, das ist, schon, weiß ich nicht. Kraftort oder irgendwas?
Ja, das ist wie ein Kraftort. Ich gehe dann aus der Kirche ran und sage, auf Süßen, du warst jetzt wieder in der Kirche, jetzt hast du die Kerzen gestiftet und jetzt hast du die Bilder angesehen, die sind ja gleich daneben bei meiner Kirche, die alle gestorben sind. Da schaue ich dann nicht mehr so oft hin und so. Weil das ist ja also in unserer Kirche so ein kleiner abgeschiedener Raum und der ist unheimlich heimlich. Da sind nur 2 Bänke drin, da hinten ist die große Kirche und das ist mein Ort, wo ich dann da hingehe Und mit stolzer Brust dann wieder rausgegeben, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich wieder Kerzenstift, jetzt war ich wieder in der Kirche. Ja, das hat natürlich ein bisschen auch zu tun mit meiner Erziehung, wie ich war im Internat. Bei Franziskanerinnen, als 10-Jährige bis 14 Jahre, war ich 4 Jahre da dort. Und ja, das prägt einen.
Und zwar so sehr, dass im Prinzip eine Ordensschwester mitverantwortlich war für ihren ersten Berufswunsch. Sie wollten nämlich eigentlich Musiker werden und waren es auch eine ganze Weile. Aber wie das alles zusammenhängt, das hören Sie in der nächsten Stunde von Hauptsache Mensch hier beim Münchner Kirchenradio. Und da sind wir wieder bei Hauptsache Mensch. Bei mir zu Gast ist der bayerische Kameramann, Regisseur und Produzent Josef Filzmeier. Aber eigentlich haben Sie ja noch einen Beruf. Sie waren nämlich auch schon mal Musiker. Schuld daran war Ihre Zeit im Internat und da waren Sie oft in der Kirche.
Ja, da warst du halt 6-7 Mal in der Woche in der Kirche. Da warst du am Dienstag in der Früh 6 Uhr. Bei mir also um 5 Uhr aufgestanden, harte Nummer alles, ja, die gibt's ja gar nicht mehr. Also jedenfalls waren wir da oft in der Kirche und dann habe ich ja eine Lieblingsschwester, die kam ganz neu aus Mallersdorf und die hat auch die Orgel gespielt. Und dann habe ich mich langsam vorgearbeitet. Dann bin ich Orgel, das war alles mit Luft noch, bin ich der Orgeldreher geworden.
Ach, das war richtig auf diesem Blasbalg.
Ja, richtig, ja, ne? Das war so 1 Meter runter und dann hoch.
Wow.
Das
war riesen, es war
ein Riesentante. Ja. Ja, du hast dann so einen Griff gehabt, mit 2 Füßen runter und dann ist die ist wieder hoch und dann wieder runter und so. Und das war natürlich alles die Schwester Flaviana, die mich mochte. Also das war, und dann war ich oben an der Orgel, war ich dann Vorbeter.
Und die hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass Sie eigentlich Musiker werden wollten.
Ja, die hat nicht dafür gesorgt, sondern ich habe einfach, ich habe immer die Nähe zu ihr gesucht. Also komisch, glaube ich, als 10-Jähriger. Und die Schwester Flaviana, die war vielleicht, die war ungefähr, schätze mal, 23, 24, 25 Jahre. Es war als 10-Jähriger, war das eine ältere Dame.
Genau, also, 30 ist da so unvorstellbar.
Aber die habe ich einfach wahnsinnig gern gemacht. So, und die hat ein Zimmer gehabt, also es war ein Schlafzimmer alles und so, und da hat sie ein Klavier drin gehabt. Und Blumen. Und ich habe ja immer, habe ich noch einen Freund gehabt, haben uns geschnitten, aber der andere hat dann aufgegeben. Und ich durfte ja immer die Blumen auch gießen.
10-jähriger Schlawiner.
Ja, durfte die Blumen gießen und so. Und dann hat sie mich einmal gefragt, ob ich nicht Klavier lernen will. Und dann habe ich Klavier gelernt, nur wegen ihr, nicht wegen mir. Jetzt habe ich nicht gefragt. Dann habe ich Klavier auch wiederum, weil sie war ja dann neben mir gesessen, hat mir die Noten erklärt und alles und so. Und das war dann einfach für mich fantastisch. Mhm. Ja, wieder die Nähe zu ihr gehabt.
Ja.
Da haben wir aber nicht gesprochen mit der Schwester, wie ich dann mit 14 Jahren weggekommen bin. Und dann bin ich aufs Konservatorium und wollte Musiker werden. Mhm. Dann haben wir eine Band gehabt in München. Wir haben richtig in München gespielt. Da war Saxophon, Schlagzeug, Bass und ich Piano. Und da war die Wende, war 1969. Da haben wir ein Angebot gehabt in St. Anton, im Skigebiet, Wintersaison. Das ist aber nichts geworden. Da haben wir im Januar, glaube ich, was Angebot gekriegt nach Stockholm für 6 Monate. Und ich habe gehört, es könnte sein, dass ich im September in die Bavaria komme. Bavaria, Geisel-Gasteig, Film, Bavaria-Film.
Ja.
Und dann habe ich das in Kauf genommen, da bin ich ausgestiegen. Meine 3 Freunde sind alle Berufsmusiker geworden, die haben einen neuen Pianisten gesucht. Und ich habe das Glück gehabt, glaube ich, am 1. September oder 2. September in der Bavaria als Materialassistent anzufangen.
Wo dann Ihre Karriere als Kameramann begonnen hat.
Genau so ist es.
Allerdings gab es da noch ein paar weitere Zwischenschritte, die wir nicht verschweigen wollen. Über die reden wir gleich, hier beim Münchner Kirchenradio. Also, er war Musiker, der Josef Filzmeier, weil die Schwester Flaviana so nett war. Und dann ist er Kameramann geworden. Aber das mit der Musik und dem Kameramann lief noch eine ganze Weile parallel? Oder wie habt ihr das verstanden? Wo genau war der Punkt mit der Bettwäsche, dem Bettwäscheverkauf?
Ja, die Bettwäsche, ja, oh Gott, das war. Ja, das war alles zwischen 59 und 61, bis ich zur Bavaria gekommen bin. Ich
bei also Ari, so eine wilde Zeit quasi, man ist fertig als Musiker und sucht mal
Nein, das war so, ich habe bei Ari gelernt, Arne und Richter, Weltfirma, Kameras.
Sieht man in jedem Abspann, gell?
Genau.
Oder fast.
Und war da 6 oder 7 Jahre und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt was anderes machen. Dann habe ich einen Taxiführerschein gemacht.
Taxi, macht jeder, der nicht weiß, was er
bin ich Taxi gefahren, das war meistens unter der Woche nachts. Freitag, Samstag, Sonntag habe ich musiziert mit der Band. Mhm. Da haben wir ein Petit Fleur da unten beim Hofbräuhaus, haben wir unser Ding gehabt und das war super wie alt war das? 20, 21, mhm. Ja. Und da habe ich eine Menge Geld verdient. Damals habe ich einen MG gefahren.
Wow.
1960.
Okay.
So einen hellblauen MG, mhm. Also ein super Auto. Weil da bin ich Taxi gefahren und wir haben da gespielt, Polizeistunde, da hat man noch nicht so drauf geachtet. Und das war so ein bisschen ein interner Club. Und da haben wir gespielt und da ist immer da wieder 20, 50 Euro rausgekommen und so. Also wir waren richtig, richtig reich.
So ein ziemlich abwechslungsreiches Leben, so als 20-Jähriger ungefähr. Aber das mit dieser Bettwäsche hatte irgendwie mit ihren Nachbarn in München zu tun, die sie schon ewig kannten. Wie war das jetzt nochmal genau?
Wir waren ausgebombt und dann muss man umziehen zum Herkommenplatz. Das war irgendeine staatliche Wohnung. Und da wurden 1, 2, 3, 4 Parteien zwangseingewiesen. Mhm. Wir waren eine Partei, meine Mutter, Vater und ich, also die Filzmeiers. Dann die Hohennadel, das war eine ältere Dame mit dem Franzi. Und dann ist eine jüdische Familie eingeliefert worden. Und zwar, da hat meine Mutter gesagt, es klingelt. Es war ein riesenlanger Gang. Da bin ich vorgelaufen, da stand ein Mann vor mir, eine Frau und ein kleines Kind. Der Mann war klein, mit Hut, mit so einem Bart, habe ich überhaupt noch nicht gesehen gehabt, an so einem Bart und so. Habe ich nicht gewusst, da war ich 6 Jahre alt, wer das ist. Und die waren auf der Flucht und die sind auch da eingewiesen worden. Und dann nochmal eine jüdische Familie, die Familie Drechsler, das war ein jüdischer Metzger, hat eine Tochter gehabt, Sopransängerin und Pianistin, grandios. Ja, und mit denen bin ich aufgewachsen. Also habe ich alles, also ein bisschen, so alles ein bisschen mitgekriegt. Und der Hilsenrat, der ist 100 Jahre geworden. Ich habe ihn in Israel besucht.
Also einer von denen, das war der mit der Sopranistin.
Nicht mit der Sängerin, der mit dem Bart, ja.
Okay.
Und die beiden, die haben sich auf der Flucht in Ungarn kennengelernt und haben dann 1950 geheiratet. Und die Dora, das war das Kind, wo dabei war, das war von Frau Hilsenrat, ihrem Mann, aber der umgekommen ist.
Mhm.
So. Und dann haben die geheiratet, dann ist noch die Fanny gekommen und die beiden, die Dora und die Fanny, sage ich mal, das sind wie meine Schwestern.
Also die waren ungefähr
denen,
ihr Alter.
Ja, mit denen bin ich aufgewachsen.
In einer Wohnung,
und
genau.
Da habe ich richtig Stress gehabt mit denen. Weil ich musste, wir haben ja nur alle Woche einmal baden können. In so einem Kaminofen, wo man im dritten Stock, wo man dann Holz geholt hat und dann eingeheizt hat. Und das Wasser konnte man nicht rauslassen. Da haben sie gleich 2, 3 baden müssen in dem Ding. Und meine Mutter hat immer die Fanny, ich war damals 6, 7, 8 und die Fanny war 2 oder 3. Die hat die immer zu mir geredet, da bin ich durchgedreht. Die hat dann Enten dabei gehabt und hat mich, und dann habe ich die, wie meine Mutter da so, habe ich die an den Haaren gezogen. Gell? Ja. Jetzt hat die die geschrien, meine Mutter reingekommen, bumm, habe ich schon wieder eine gehabt. Also nicht sie ist geschlagen worden, sondern ich bin dann immer der Große.
Der Große.
Naja, das war ein großes Erlebnis. Und dann der Hilsenrat, der mit dem Bart, der hat dann in München ein Geschäft aufgemacht, das war Export-Import, ja, Stoffe, mhm. Bettwäsche, alles was so, Teppiche, alles und so. Und dann ist aufgekommen die bunte Bettwäsche, mhm. Irisette. Und ich habe einen alten Opel-Rekord noch gehabt und da habe ich hinten beim Hilsenrat in seiner Firma, habe ich mir die Bettwäsche, ich habe das ganze Auto voller Bettwäsche gehabt und Teppiche. Und dann bin ich über Land gefahren und habe das verkauft und habe in meinem Leben noch nie so viel verdient wie 1960. Ich habe an einem Tag, wenn man sich das vorstellt, habe ich verdient einmal 1440 oder 450 Mark.
Da hätte ich
in München 1000 Quadratmeter Grund gekriegt, damals.
Okay. Und kriegst du mal einen Quadratmeter dafür.
Ja, und ich habe halt dann Folgendes gemacht, ich habe einfach mal das Geld gehabt und so und dann bin ich in Füssen, bin ich ins Schwimmbad gegangen, bin 3 Wochen im Schwimmbad gegangen und ich habe mir es ja immer gut gehen lassen. Und auf einmal haben die anderen Kinder das auch gemerkt. Ich war damals 20 oder Jugendlichen. Mhm. Und dann sind die alle bei mir auf der Decke, da waren manchmal 20, 30 rüber. Da haben die alle Eis gekriegt, die haben Wiener Würstel gekriegt. Das habe ich alles gezahlt, bis ich nichts mehr gehabt habe.
Aber es hat Ihnen Spaß gemacht.
Es hat mir riesen Spaß gemacht. Das war
das
ganz,
also Leben für Sie.
Ja, das war ganz toll. Mir war das Geld so wurscht wie noch was. Es war eine tolle Zeit. Vom Musiker zum Taxifahrer und Bettwäsche verkauft.
Und trotzdem haben sie dann das Angebot angenommen, zu Ari zu gehen und Kameramann zu werden?
Nein, zur Bavaria.
Zur Bavaria, Entschuldigung.
Ja, zur Bavaria. Das, ja, ich habe da immer schon drauf gewartet und so, weil mein Vater, der war in der Bavaria, Filmkunst damals hieß sie ja noch, in den 50er Jahren, da hat mein Vater gearbeitet und da durfte man ein paar Mal zum Drehen mitfahren. Und da habe ich zum Beispiel, habe ich da erlebt, im Berchtesgaden, wo der Brandner Kasper damals gedreht worden ist.
In der ganz alte Film, ja.
Der alte Film Brandner Kasper. Und da habe ich das erste Mal Scheinwerfer gesehen und Kamera und so und die Leute und so viele Leute und so. Und das war faszinierend. Da war ich 10. Da habe ich Heinz Rühmann, habe ich weil mein Vater hat an Hans Moser gefahren, Heinz Rühmann und an Alexander Golling, glaube ich. Und da durfte ich oft mitfahren. Also habe ich als Kind habe ich die kennenlernen dürfen. Und das hat mich fasziniert, aber hat dann jahrelang war das wieder stillgestanden. Das hat sich dann erst, wo ich von Ari weg bin, Ari ist ja ein kameratechnischer Betrieb und das habe ich alles gelernt und so, aber das hat mit dem Kameramann eigentlich weniger zu tun, das sind die Kameras halt. Naja, dann ist halt, ich habe immer gesagt, in meinem ganzen Leben, mein ganzer Beruf war mein Hobby, ich bin jetzt über 60 Jahre dabei.
Wahnsinn.
Ja, war mein Hobby, ich habe immer Spaß gehabt. Und habe das gar nicht so als Arbeit gesehen, sondern ich habe das, ja, du hast immer neue Leute, du hast neue Schauspieler, du hast den, der ist wieder völlig anders wie der andere und so. Und das war das Schöne und da, wir haben viel zusammen gefeiert mit den Schauspielern und so und schwerstens gearbeitet. Aber die Arbeit war, da entsteht was, was du danach siehst, ja, auf der Leinwand, im Kino. Und das war, ich habe einfach wahnsinnig Glück gehabt. Und mein Beruf war mein Hobby.
Wahnsinn, wenn man sowas von sich sagen kann. Wir haben von Josef Vilsmaier heute schon gehört, dass er Musiker war, Bettwäscheverkäufer und Kameramann. Regisseur und Produzent sind Sie dann bei dem Film Herbstmilch geworden? Eigentlich eher zufällig, oder?
Ja, das war zufällig bei Herbstmilch. Ich war 19 Jahre fest in der Bavaria, war auch unkündbar, aber das hat mir noch nicht ganz gereicht. Da habe ich gedacht, jetzt, mein Leben ist da jetzt noch nicht, wie alt war ich denn da, 45, 43. Ja, und dann habe ich gekündigt und habe in der Bavaria aber noch mehr gemacht als vorher, aber als Freischaffender. Also ich habe natürlich Stop the Gap bekommen als Freischaffender, als Festangestellter. Nein, und da habe ich eine Rückenoperation gehabt, Bandscheibe. Und da musste ich auf Reha, weil da ging es mir nicht so gut. Und da bin ich nach Griesbach gefahren. Kann man Reha machen, da gibt es ein Bad Füssing, die Heilbäder alle und so. Und da fahre ich runter an einem Freitag, weiß ich noch. Und da muss man vorbeifahren, wo ich aufgewachsen bin. Und ich sehe von der Landstraße, da sage ich, das ist ein Simmelbauer Madl. Die Tochter. Die haben natürlich eine ganz andere Sprache in der Bayern. Und dann fahre ich da hin und so und begrüße und erzähle das und sage, du, pass auf, weißt du das eigentlich, da gibt es eine verrückte Bäuerin, die wohnt drüben in Schönau, das ist Luftlinie vielleicht 5 Kilometer, und die hat ein Buch geschrieben und da kommt euer Schockerl vor. Der Schockerl war von meinem Großvater ein Spitz.
Ein Hund.
Ein Hund. Und kommt vor. Und da habe ich gesagt, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass da einer ein Buch schreibt da herunten und so. Also jedenfalls, ich bin nach Griesbach gefahren. In der Gegend war das Buch ausverkauft. Bin nach Passau gefahren, habe es bekommen. Bin wieder nach Griesbach, bin ins Bett gegangen, weil halt mit meinem Rücken und so. Habe das Buch gelesen, habe mir vom Hotel das Telefonbuch geben lassen und habe nach Wim Schneider gesucht. Das ging alles innerhalb von drei, vier Stunden ging das. Und der dritte Wim Schneider war Bingo.
Das waren die.
Und dann habe ich gesagt, sind Sie der Herr Wim Schneider, wo die Frau Wim Schneider das Buch geschrieben hat? Ja, das habe schon ich auch mitgeschrieben. Ja? So ungefähr. Dann habe ich gesagt, ich möchte da gerne einen Film machen. Ja. Also das war völlig ratlos. Ja. Dann hat er aber gesagt, pass einmal auf, bist morgen um 11 Uhr hier in Schönau bei uns, weil da essen wir. Da habe ich gesagt, ja, gegen Mittagessen, wie auch immer. So, war ich um 3:45 halt dort. Dann musste ich Mittagessen. Um 3 oder 4 hat sie Ronald gebacken, die Frau Mimschneider. Abends um 7:30 bin ich erst weggekommen. War den ganzen Tag bei denen. Und da habe ich mir gesagt, das haben sie nicht verstanden, ich möchte gern von dem Buch einen Film machen, ja. Und dann hat immer die auch gesagt, ja, weißt, wir sind aber keine Schauspieler, die haben gewonnen, sie müssen sie selber spielen, gell. Das war alles der Wahnsinn. Und jedenfalls habe ich dann halt erfahren, dass die Rechte im Piper Verlag lagen. Und das war natürlich gleich der erste Schock. Die haben damals, glaube ich, kostet 110.000 Mark.
Eine Stange Geld, weil sie waren ja jetzt
84, 85 war das eine Stange Geld. Also jedenfalls, ich war so besessen, weil ich dort aufgewachsen bin und kannte die Mentalität der Menschen. Mhm. Wenn jetzt das woanders gewesen wäre.
Also Sie haben es gelesen und konnten das genau nachfühlen. Jede Seite habe ich von mir gehabt.
Mhm. Und auch optisch von mir. Ja. Weil da habe ich ja schon 200 Filme gemacht gehabt als Kameramann. Also wenn ich dann sowas lese, habe ich genau gesehen, was ich da alles. Mhm. Und weil ich die Gegend auch gekannt habe. Also es war alles super. Und habe dann halt ein Jahr lang dann daran hingearbeitet, also alles, was ich braucht habe, ob das Dampfmaschinen waren, ob das Rösser waren, ob das Bauernhöfe waren, so. Und das habe ich alles alleine gemacht. Also ich habe keine Hilfe gehabt, weil ich konnte mir die Hilfe, die konnte ich ja gar nicht zahlen. Da ist dann die Janina geboren,
die
alter, alter Vater, junge Frau, kleine Kinder. Mhm. Da gibt es so viele Sachen. Altötting kommt jetzt wieder ins Spiel, wo die Pferdehändler waren. Da habe ich 6 Pferde gebraucht, so Kaltblüter wie am Oktoberfest, die praktisch die Dreschmaschine und die Dampfmaschine gezogen haben. Und das waren lauter Bären, richtige Bayern. Da haben sie gesagt, pass auf, habe ich gesagt, ich habe aber nicht viel Geld, was kostet so ein Ross? Die sind ja so groß, die kosten bestimmt recht viel. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, haben sie gesagt, wir machen jetzt Folgendes, wir fangen jetzt an mit dem Schnaps. Aber wenn du betrunken bist, dann musst du das zahlen. So, dann bin ich raus in die Küche, da haben wir eine Dose Ölsardinen von mir runter da. Und dann waren die anderen, stimmt wirklich, die anderen waren alle besoffen. Und dann haben sie auf die Serviette, habe ich gesagt, ich brauche aber noch, ich habe noch die ein bisschen, also wir waren nicht besoffen, aber
habe ich schon gemerkt.
Und dann haben sie mir das geschrieben, später habe ich dann angerufen, also ob sie das noch wissen. So, dann sind die an dem Drehtag. Pünktlichst mit 6 Pferden, mit Anhänger, mit allem. Das war, wie die da oben am Hügel daherkommen sind. Und das ist wiederum Bayern. Das war ein Handschlag. Das waren nicht 20 Seiten Verträge, wo du gar nicht mehr lesen kannst, was gar nicht mehr weißt, was los ist. Weil die Verträge kannst du so umdrehen und kannst so umdrehen. Das war der Handschlag. Und so habe ich den ganzen Film gemacht. Da war zum Beispiel die Metzgerei Wasner in Griesbach, die uns versorgt haben, die uns den ganzen Tag versorgt haben, umsonst. Das war nicht einfach so ein Catering, sondern das war, wir sind jetzt im Fünf-Sterne-Hotel, was die alles gebracht haben.
Für uns und das haben die alles so gemacht, weil die gesagt haben, hey, das wird ein Film über unsere Gegend.
Ja, genau das war's. Drum hat da so jeder dazugeholfen und zu mir haben sie immer gesagt,
auch wieder dieser warum? Stolz, wie bei Sagenhaft.
Ja. Haben sie immer gesagt, es interessiert doch nicht die alte Bäuerin, wir wollen das sehen. Die haben mir pausenlos wollte mal ausreden, dass ich den Film nicht mache.
Das machst weil sie du da, aber gesagt wir machen haben,
so und so. Und dann ist er der erfolgreichste Film des Jahres 1989 geworden. In ganz Deutschland, der erfolgreichste Film.
Der dann auch mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden ist und mit dem Bayerischen Filmpreis. Herbstmilch war ein toller Erfolg für Josef Vilsmaier als Regisseur und Produzent. Wie so viele andere Filme auch. Stalingrad fällt wahrscheinlich jedem ein, ja. Comedian Harmonists, Schlafes Bruder oder Brandner Kasper ist auch schon wieder eine ganze Weile her.
Ja, Brandner Kasper vor, ist glaube ich auch schon wieder 8 Jahre her.
Aber die Filme, die sie gemacht haben ja ein ziemliches Themenspektrum. Also Stalingrad, total ernst, Comedian Harmonists, liebevolle Geschichte hinter einem ernsten Thema. Dann wieder Brandner Kasper, der den liebevollen Umgang mit dem Tod zeigt, also und die bayerische Eigenart, wie man damit umgeht. Wie wählen Sie denn aus? Das war ja auch oft sehr, sehr unterschiedlich. Also brauchen Sie da die Abwechslung oder wie kommen Sie immer jeweils zum Nächsten?
Ja. Nein, kann ich ganz genau erklären. Herbstmilch aus den ganzen Gedanken, wo ich vorher erzählt habe. Das war meine Gegend, da bin ich aufgewachsen.
Ja.
Bei Ramadammer, das war der zweite Film, das war die Zeit 1944, wo ich ja in München, also wo der Krieg geherrscht hat, und ich bin immer in den Hochbunker in der Boschitz-Riederstraße gegangen mit meiner Tante. Mhm. Da war ich 4 Jahre alt, 5 Jahre alt. Mhm. Und da sind wir mal nicht mehr in den Bunker gekommen und es standen draußen, die Kinderwegen waren alles so weiße Kornwegen damals. Und da standen ungefähr 30, 40 Kinderwegen mit Inhalt, also mit Kindern drin, die geschrien haben, aber nicht mehr in den Bunker gekommen sind, weil die Luftflotte schon so nah war und man musste den Bunker schließen wegen Druckluft. Also wenn was fällt, also dann ist, es waren Eisentüren. Und das ist mir so als Kind in Erinnerung geblieben. Und die Aufbauzeit in München 45, 46, die Trümmerfrauen oder die Rollwegen, die durch die ganze Stadt Marienplatz, da war alles voll Schutt, da sind nur die kleinen Gleise gefahren und so. Das habe ich alles miterlebt. Das war der Ausschlag für Ramadama, für meinen zweiten Film.
Also ist Ihnen wieder gekommen, da wollten Sie dran erinnern.
Genau so ist es. Mhm. Und der dritte Film war, mein Vater hat drei Brüder gehabt. Das waren ja Niederbayern, also wo ich aufgewachsen bin, im Rottal. Und die drei Brüder sind alle in Stalingrad gefallen.
Ja. Das heißt, alle Filme waren irgendwie autobiografisch?
Ja, ja, absolut.
Also hatten mit ihrer Biografie
zu
tun?
Ich habe immer nachgedacht, ich habe das ja keinen erzählt. Und dann war es halt so, da war damals der Dr. Rohrbach, es war der Direktor von der Bavaria. Und mit dem habe ich mal ein bisschen einen Stress gehabt und so. Und dann bin ich nicht mehr rauf zu ihm. Ich habe mit ihm einfach nicht mehr gesprochen. Und ich fahre mal rein zur Bavaria und er sieht mich am Freitagabend und ruft mich zu sich. Und dann sagt er, weil das war schon ein bisschen im Gerede, er sagt, er will es mir, wenn Sie Stalingrad machen wollen, ja, dann bin ich dabei, die große Bavaria. Und dann haben wir schon miteinander Stalingrad gemacht. Und da gibt es Geschichten, wie ich morgen noch da. Also, wo ich dann aufhören musste, das Drehen in Tschechien, weil kein Schnee mehr war, wo wir die Panzerschlacht gedreht haben. Dann habe ich die Antonov gemietet in Kiew, größte Transportmaschine. Die ist dann nach Prag, da haben wir hinten am Flughafen haben wir die ganzen Zäune aufgeschnitten, sind die Panzer reingefahren und sind am Polarkreis bei Kemenyvyej und haben wir da oben die Panzerschlacht gedreht. Also es sind ungeheure Nummern gewesen. Also es war Stalingrad. Schlafes Bruder war es so, dass bei Schlafes Bruder, da hat mich mein Komponist, der Ennio Schneider, der hat mir Herbstbrich gemacht, Ramadama und Stalingrad. Ja? Das ist ein Professor an der Musikhochschule, ganz große Karriere gemacht. Und der war in Indien, in Delhi und schreibt mir einen Brief und schreibt mir, lieber Josef, lies einmal Schlafes Bruder im Reglern Verlag, das wäre ein Film für uns. Ich habe da nichts davon gewusst, gell? Dann lese ich das Buch, dann habe ich ihm zurückgeschrieben, da hast du völlig recht, dass das ein Film für dich ist. Schlafes Bruder mit Musik und alles und so. Er der Komponist und so. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das verfilmen soll. Das ist ja unverfilmbar, das Buch. Also jedenfalls habe ich das dann eine Nacht nicht schlafen lassen. Da habe ich am nächsten Tag, bei mir ist immer, das muss alles ruckzuckig gehen. Nächstes Mal habe ich den Reglern Verlag angerufen und den Robert Schneider, den ich ja nicht kannte, den Autor. Und habe gesagt, ob die Rechte vergeben sind. Dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, der Schneider, können wir uns treffen, so schnell wie möglich. Ich möchte es verfilmen. Ja, das ist innerhalb von einer Woche, war das klar. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kommen wir das überhaupt verfilmen? Die haben alle uns als verrückt gehalten. Gell? Aber das war so außergewöhnlich, so gaga, das ganze 1000 tote Kühe auf der Weide und lauter so Sachen und so. Und dann habe ich das immer mehr gereizt und so. Und dann haben wir gebaut im Mont davon auf 1700 Meter ein ganzes Dorf, ohne Nägel, alles gezapft. Da gibt es ja noch Schreiner, die das können. Und das Dorf war riesengroß, gell. Und das war grandios und am Anfang wahnsinnig viel Genehmigung braucht, was im Naturschutzgebiet da war.
Aber wenn Sie dann einmal angefangen sind und einmal für irgendwas brennen, dann kann man Sie auch nicht mehr stoppen, oder?
Nein, da kann man mich nicht mehr stoppen. Da kann man nur stoppen. Bei Schlafes Bruder war es so, dass der Stopp gekommen ist. Da haben wir schon das Dorf fast fertig gebaut. Dass der Verleih, da war es irgendwas mit dem österreichischen Fernsehen, weiß ich nicht genau, der Verleih, der 2 Millionen zugesagt hat, damals, hat er wieder entzogen.
Oh.
Das heißt, Stehenpleite.
Da war nichts mit Handschlag.
Nein, da war nichts mit Handschlag. Und das Dorf fast gebaut. Ja, und dann, was machst du jetzt da? Also, du kannst jetzt nicht mehr drehen, weil du kannst jetzt nicht 2 Millionen raussparen aus dem Ganzen. Und es war ein Riesenaufwand. Der Film kostet 13,5 Millionen. Dann habe ich Kirch angerufen. Und dann war, das hat 3 Tage gedauert, dann haben wir eine große Sitzung gehabt in der Kardinal-Fahrenhaber-Straße in seinem Büro, statt in Ismaning, wo er sein Unternehmen hatte. Und da war 3-4 Stunden hat das dauert mit Geschäftsführer allen und so. Und die Geschäftsführer gefragt, können wir das machen? Nein, können wir nicht machen, das ist zu schwierig alles und so. Und irgendwann, um 10 Uhr ist es losgegangen, ich glaube, es war 1:30 oder was, hat gesagt, meine Herren, das machen wir. Und so wurde ich sozusagen Schlafesbruder gerettet. Und Schlafesbruder ist einer meiner ganz großen Filme, wo man Oscar nominiert, Golden Globe nominiert. Wahnsinn. Wir waren in Los Angeles und so. Ich sage ja, großes im Leben großes Glück gehabt.
Josef Vilsmaier ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Der Mann kann Geschichten erzählen, nicht nur im Film, auch hier bei uns. Josef Vilsmaier ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Sein neuestes Werk heißt Bayern sagenhaft. Was ist das überhaupt für ein Film? Ich meine, ein Spielfilm, ist es eigentlich ein Dokumentarfilm? Ist es ein Heimatfilm? Was ist es? Kann man den in irgendeine Schublade stecken?
Ja, ich sage, es ist ein Mittelding. Ich habe das jetzt vor kurzem jetzt erlebt. Man könnte den einreichen auch die Kommission zum Bayerischen Filmpreis, ja? Als Dokumentarfilm. Dann höre ich, das ist ja gar kein Dokumentarfilm. Also ich weiß auch nicht, der eine sagt so, der andere sagt, mir ist das wurscht, was die sagen. Ist ein Film, der heißt Bayern sagenhaft und ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und was die anderen da sagen, interessiert mich nicht.
Unsere Hörer können sich auf jeden Fall selbst ein Bild davon machen. Ab dieser Woche läuft er in den Kinos und weil wir eben schon über die vielen Berufe des Josef Vilsmaier geredet haben, sie haben den selbst im Verleih. Das heißt, sie haben die Kinos besorgt, in denen er läuft. Wie haben Sie das denn gemacht?
Ja, wie ein Verleiher das halt macht. Er ruft die Kinos an und so und so. Das habe ich ja alles alleine gemacht. Ich habe 100 Kinobesitzer angerufen. Ja, der Film läuft in 100 bayerischen Kinos und die musst du alle anrufen. Jetzt mache ich noch eine große Kinotour über fast 4 Wochen. Jeden Tag 2 bayerische Kinos zu besuchen. Also musst du wieder die Kinobesitzer anrufen, musst sagen, du musst starten um 17.30 Uhr. Der Film ist aus dann um 19 Uhr. Und der andere muss starten um 20.30 Uhr, dass ich dann die 98 Kilometer, die dazwischen liegt, dass ich das schaffe, zum Ende des anderen Films zu kommen. Das muss man sich alles ausrechnen, das musste ich dann nochmal machen mit den Kinobesitzern. Aber die waren großartig. Die waren super. Und
die also freuen sich einfach drauf.
Ja, und weil ich selber angerufen habe, war am Anfang nur Pause. Also, ja. Habe ich gesagt, Vilsmaier. Und dann war da am Anfang war Pause. Aber ich sagte, du kannst schon reden mit mir, ich bin selber. Und so. Und das hat dann auf einmal einen anderen Bogen angenommen, muss ich sagen. Das hat denen eher Spaß gemacht, weil sonst wird da alles geschrieben und der singt seine fünfte Sekretärin vor und wie auch immer ist er alles dann so unpersönlich geworden. Und das hat ihnen gefallen und darum habe ich, glaube ich, die 100 Kinos.
Und wenn Sie sich da so reinhängen, dass Sie die Kinobesitzer selbst anrufen, dann ist das echt ein Herzensprojekt, oder?
Ja, ich kann da auch gar nicht mehr zurück. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt sollen die Leute reingehen oder nicht oder was. Nein, das ist jetzt schon eine Herzensangelegenheit. Darum mache ich ja die Kinotour, weil die Leute, bis nicht so in München, brauchst nicht so in ein Kino gehen und dann ein bisschen was reden oder wie auch immer. Das interessiert die Städte ein bisschen weniger, das habe ich schon gemerkt. Aber am Land oder in, sage ich jetzt, Wasserburg, Traunstein, Bad Reichenhall, Eckenfelden, Passau, das ist ein anderes Klientel. Da freuen sich die Leute, die freuen sich richtig. Die machen zum Beispiel, ich habe jetzt, ich glaube, die ersten Ding ist Burg Lengenfeld, dann Abensberg. Da werden die, wenn ich da komme, da sperren die eine Straße. Da kommen Musikanten. Das ist ein Auflauf, ist das.
Richtig. Also wird Bayern sagenhaft zum Volksfest?
Da wird Bayern sagen, das war beim anderen schon. Da habe ich das so erlebt, weil ich habe das auch noch nicht erlebt. Da ist einfach mal der König Ludwig hingekommen mit Pelz und alles. Also so wie er wirklich ausgeschaut hat. Das haben die alles inszeniert, die Kinobesitzer. Und das finde ich einfach klasse. Oder Regensburg, die da das lernen. Was die alles dann aufführen und machen, wenn jetzt der Film dann nicht so ankommt, hast du ein bisschen ein Problem. Dann schluckst du ein bisschen. Also dann gehst du auch nicht so gern auf Kinotour. Aber wenn du merkst, die Leute, bei denen kommt er an, dann machst du es gerne. Also dann bist du auf der Bühne vorne. Ich rede meistens in jedem Kino eine halbe Stunde.
So lang?
Von auf der Bühne, ja. Okay. Ich frage die Leute, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat. Da kommen wahnsinnig viele Fragen. Das sind ja gar nicht Filmleute, nicht? Oder was? Und die interessieren sich für das und wie oder wie der Schauspieler war. Da kommen wahnsinnig viele Fragen und da haben wir unsere Garde im Kino. Mhm. Das habe ich früher, konnte nicht reden. Ich war so schüchtern wie noch was.
Das hat sich verwachsen.
Ja? Aber ich war wirklich schüchtern. Ich war ein ganz schüchterner Mensch. Aber da habe ich meine Kamera gemacht, da habe ich eine Berührung gehabt mit Publikum und so. Und jetzt habe ich die halt Und jetzt sage ich, ja, mir macht es jetzt nichts mehr aus, ich habe Spaß dran.
Super. Also ja. Noch ein Hobby mehr? Kinotour?
Ja, noch ein Hobby mehr. Das habe ich gelernt als Sprecher bei Bayern Sagenhaft mit der Monika Gruber. Da musste ich auch sprechen und so. Also das macht mir nichts mehr aus. Und wenn du so ein Publikum hast, das ist einfach toll.
Sie gehen auf Kinotour, stellen den Film selbst vor. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg mit dem Film und viel Spaß weiterhin bei Ihrem Hobby, das keine Arbeit ist.
Danke für das Gespräch.
Ich danke.